beim Geschichtenerzählen müssen die Gedanken frei sein. Ich finde, wir müssen Sachen erzählen können, für die wir dann vielleicht auch wirklich von der Kritik zerrissen werden. Aber die Gedankenfreiheit ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen lassen. Das heißt im Anschluss an das letzte Freigeistern-Gespräch Gewaltgeistern und auch jetzt sollten eigentlich Bücher folgen, die zum Thema passen. Ich weiche etwas ab. Es wird, so viel sei vorweggenommen, eine bunte Mischung werden. Vor allen Dingen wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich Martin Muser für ein Gespräch voller Denkanstöße danken. Ich fand das hochinteressant, gerade auch dann, wenn wir uns in Richtungen vorgewagt haben, in die man vielleicht nicht so sehr will, nämlich an die Punkte, an denen es schmerzhaft wird, weil es dunkel und düster ist, weil es Gewalt gibt und im Falle von Weil, seinem Jugendbuch, Debüt, keinerlei Antworten, kein Ausweg, keine Lösungen, keine Gründe, keine Begründung. Wenn ich solche Bücher lese, die ich herausragend und sehr wichtig finde, wenn ich solche Gespräche führe, merke ich immer, ich habe ganz offenbar ein so anderes Menschenbild. Es ist heller, es ist lichter. Ich muss zugeben, ich mag das. Trotzdem weiß ich natürlich auch um Abgründe. Darum, dass, wie Martin Muser es gesagt hat, wir immer auch beides sind. Und so ist einer der vielen, vielen Sätze, die ich mitgenommen habe, dass es gilt, Widersprüche auszuhalten und zu akzeptieren. Weil ist kein Wohlfühlbuch, hat Martin Muser gesagt. Das stimmt. In der 62. Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen findet ihr nun ganz unterschiedliche Bücher. Solche, die zu Gewaltgeistern passen und lichte Geschichten. Ihr findet bunte Bilder und Reisen an Orte, an die man gerne reist, zum Beispiel ans Meer oder in den Wald mitten in die Natur. Und es gibt Orte, an die man erstmal lieber nicht will, zum Beispiel unterirdische Gänge. Doch als Kulisse für eine unglaublich dichte Erzählung sind sie einmalig. Unterirdische Gänge werden zum Ort erst für Freiheit, dann für einen Gewaltausbruch. Es wird der Austragungsort, ein tatsächlich Boxring für einen sehr ungleichen Kampf. Kollektorgang von David Blum wurde am 7. Mai mit dem Peter-Hertling-Preis ausgezeichnet im Literaturhaus München. Erfuhr der Autor noch eine Würdigung zusammen mit drei anderen AutorInnen und zwar von dem Schauspieler und Autor Edgar Selge. Dazu später mehr. Also bleibt dran an Lesen und Lesen lassen, warum sich das lohnt, warum sich das Lesen lohnt, immer und immer wieder, nicht nur als Episode von Freigeistern. Das erfahrt ihr hier. Das Bilderbuch ist für mich deswegen etwas ganz Besonderes, weil ich da endlich mal wieder der Autorin Beate Theresa Hanika begegnet bin. Sie hat ein Bilderbuch geschrieben. Es heißt Herr Klemann und sein Fisch, wurde illustriert von Merle Goll und ist im Februar im Verlag Mixed Vision erschienen für LeserInnen ab 3 Jahren, für Kinder ab 3 Jahren. Die Geschichte entführt uns in die Natur. Da ist Herr Klemann, der geht sehr, sehr gerne angeln, so auch an diesem Morgen. Er hat seine Angel ins Wasser gehängt, wartet darauf, dass ein Fisch anbeißt, denn er möchte zusammen mit Frau Klemann panierten Fisch essen. Erstmal sitzt er da,
da ist schon so ein kleiner Hinweis. Langweilig heißt es, da wird ihm nie, denn man kann immer aufs Wasser schauen und beobachten, was da passiert. Das Leben also wie ein Fluss. Ja, solche Gedanken kommen durchaus auf bei der Lektüre dieses schönen, einfachen, sehr poetischen Textes von Beate Hanika. Dann passiert, was passieren muss. Ein Fisch beißt an, es ruckelt mächtig an der Angelschnur. Der Fisch ist groß und wunderschön. Er hat goldene Punkte am Bauch und irgendwie ist klar, der ist zu schön zum Essen. Und Herr Klemann nimmt ihn mit nach Hause im Eimer, damit dem Fisch nichts passiert, lässt ihn dort in der Badewanne zu Wasser. Erst ist Frau Klemann wenig begeistert, dann aber entwickelt sich zwischen den dreien eine Freundschaft und das so sehr, dass als der Fisch in seiner Wanne unglücklich wird, weil sie ihm einfach zu eng wird, Herr und Frau Klemann an einen wunderschönen See fahren und dort Abschied nehmen von ihrem Fisch, weil sie wissen, der hat sein eigenes Leben verdient, der möchte sein eigenes Leben leben. Wenn das mal kein wunderbares Abbild für Liebe, für Freiheit und für Miteinander und dafür, dass das eigene Glück, der eigene Glücksanspruch Grenzen hat. Es geht nämlich immer nur bis dahin, wo es das Glück eines anderen tangiert. Ich habe natürlich an zwei Bilderbücher gedacht, die schon sehr alt sind, sehr bekannt, echte Klassiker. Das eine Bilderbuch ist 1969 erschienen. Es heißt Der Junge und der Fisch von Max Feldhus und erzählt eine ganz ähnliche Geschichte. Und wer weiß, vielleicht hat Beate Theresa Hanika dieses Bilderbuch in ihrer Kindheit ja auch gelesen. Darin ganz ähnlich, aber wichtiger Unterschied, ein kleiner Junge fängt einen riesengroßen Fisch, legt ihn daheim in die Badewanne, umsorgt ihn und auch er entlässt den Fisch in die Freiheit, weil auch diesem Fisch die Badewanne zu eng wird. Das ist also ganz vergleichbar, so auch wie ein weiterer Klassiker von Rüdiger Stoje, Der Wal im Wasserturm, das habe ich als Kind genossen und erinnere mich bis heute daran. Auch da fängt ein kleiner Junge, Jan heißt er in dem Fall, einen kleinen Walfisch. Diesen Walfisch bringt er in den Wasserturm, weil es da so ein großes Becken gibt. Und wie es halt so ist bei Walfischen, die werden aber eben auch Wasserturmbecken sprengend. Und so ist da die Rettungsaktion ein großer Teil der Geschichte, denn wenn ich mich richtig erinnere, kommt es sogar zu einem Hubschrauber-Einsatz. Das Dach des Wasserturms wird abgehoben und der Wal am Hubschrauber ins Meer zurückgebracht. Also echtes riesengroßes Abenteuer, aber immer sind da diese Fische, die offenbar für so etwas wie Freiheit stehen, die Freiheit in der Unbegrenztheit des Wassers und die auch ganz offensichtlich ein hohes Fürsorgepotenzial wecken, was auch in dem Fall kein Wunder ist, denn erstmal nimmt man sie ja aus ihrem Lebensraum. So auch Herr Klemann. Was Beate Hanika aber macht, und das fand ich besonders schön, ist noch eine Geschichte, die etliche Ebenen mehr hat. Da ist zum Beispiel auch die Geschichte von Herrn und Frau Klemann. Am Anfang, alles steht nur zwischen den Zeilen, aber so kann man es sich erzählen. Am Anfang sind die so versorgend zueinander. Also Herr Klemann besorgt den Fisch, Frau Klemann wird ihn kochen, gegessen wird dann gemeinsam. Und plötzlich, wie sie so in der Badewanne diesen Fisch rumtummeln haben, den beobachten, ihm Gesellschaft leisten, am Badewannenrand sitzen und mit ihm erzählen. Frau Klemann trällert sogar eigens für den Fisch Lieder unter der Dusche. Baden kann sie ja jetzt nicht. Tut sich nochmal zwischen den beiden was ganz Neues auf. Sie tun sich zusammen. Frau Klemann ist mutig, sie überschreitet die Grenze über eine Wiese, von der es heißt, Zutritt verboten, damit sie an einen besonders schönen Ort, an einen besonders schönen See kommen. Und es ist klar, sie wollen da immer wieder hin und ihren Fisch besuchen. Dann ohne Angel, aus Sicht von Herrn Klemann, aber mit Frau Klemann. Das zeigen auch die Bilder, die sehr schlicht sind, sehr grafisch, von Merle Goll, einer Kieler Künstlerin, die inzwischen schon seit langem in England lebt und deren Kunst so was ganz digital Kühles und Comichaftes hat, wie ich finde. Der Witz spielt sich so in den Blickwechseln ab zwischen Herrn und Frau Klemann und natürlich auch zwischen dem Fisch und den Menschen. Die Farbigkeit ist auch so wasserblau, kühl, aber wenn die beiden immer enger zusammenrücken, dann ist das eben auch auf den Bildern zu sehen. Und nicht zuletzt geht es immer wieder auch darum, wie Fisch und Mensch sich verständigen. Denn Herr Klemann sagt immer wieder, er meint, dass der Fisch ihm was sagen will, aber das könne ja wohl nicht sein. Und natürlich kann man das sehr wohl so ergänzen, dass das sehr wohl sein kann. Man muss nur daran glauben, hätte jedenfalls Wolf Erlbruch dazu gesagt. Ich freue mich auf diese Weise, endlich mal wieder was von Beate Theresa Hanecker gelesen zu haben. Sie hat ja 2010 ein sensationelles Kinderbuch geschrieben, Rotkäppchen muss weinen, eine ungeheure Freundschafts- und Missbrauchsgeschichte. Das war ihr Debüt. Sie ist ein Jahr später damit für den Jugendliteraturpreis nominiert gewesen, hat dann noch weitere Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Zum Beispiel Erzähl mir von der Liebe oder Nirgendwo in Berlin. Sie schreibt realistisch, fantastisch, immer überaus schön. Sie schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Gedichte, Geschichten und Romane und nun eben ein Bilderbuch. Herr Klemann und sein Fisch. Ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Auch das Kinderbuch trägt ein Tier im Titel. Es heißt ganz einfach Wolf. Es ist der neue Kinderroman von Sascha Stanisic mit Illustrationen von Regina Kehn. Der Roman ist gerade im Carlsen Verlag erschienen für LeserInnen ab 11 Jahren. Es geht darin um Mobbing und Selbstermächtigung, um Ausgrenzung, Zusammenhalt, Freundschaft und es ist ein großes Loblied aufs Anderssein, das sei dem Ganzen mal vorweggestellt. Und natürlich sind die Erwartungen hoch. Wenn ein Autor von Rang und Namen, eine Sascha Stanisic, ein Kinderbuch schreibt, wenn er berühmt von Romanen wie Herkunft vor dem Fest und wie der Soldat das Grammophon repariert, nun also Wolf zu Papier gebracht hat, zählt natürlich die Frage, schreibt er für Kinder anders oder gleich oder spielt das überhaupt eine Rolle? Das Debüt hieß Hey, 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 Taxi, damit war er für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, illustriert hatte Katja Spitzer, das Ganze ist im Mayrisch Verlag erschienen. Der Taxiruf oder der Ruf nach dem Taxi war eine Art Sprungbrett für Geschichten. So ist es auch in dem Kinderroman Wolf. Da erzählt Kemi aus der Ich-Perspektive, bis zum Schluss des Buches weiß man überhaupt nicht, wie er heißt. Aber was man weiß, ist, dass er sehr gerne Worte erfindet, Geschichten sich ausdenkt und sich dabei auch mit der Wirkung von Wörtern beschäftigt. Übrigens hat es diesbezüglich in sich. Kemi sagt, Sätze, die meine Mutter mit übrigens beginnt, enden nicht gut für mich. Das passiert schon in Zeile 5 und folgerichtig muss Kemi ins Ferienlager. Da will er überhaupt nicht hin. Er ist Einzelgänger, mehr oder weniger aus Überzeugung. Er mag die Natur, wie es so schön heißt, nur als Schrank und Kinder mag er nur aus der Ferne. Und jetzt ist er also ausgerechnet allein unter Bäumen, allein unter Kindern. Kemi hat sich da ein Verhalten antrainiert, das kann man Verweigerungskurs nennen. Was alle toll finden, findet er doof, das sagt er auch immer. Und er weist sich aber aus dieser Position heraus als ein unbestechlicher Beobachter und bissiger Kommentator. Damit rückt er den anderen Figuren, fast alle aus seiner Klasse sind mitgefahren, zu Leib. Damit mokiert er sich über die Betreuer, die ihr Betreuen überhaupt nicht ernst nehmen. Sie sind, wie so oft, viel zu sehr mit sich beschäftigt und bringt uns eben an diesen Ort, mitten im Wald, wo die Hütten um ein Lagerfeuer stehen, wo mit zur Gitarre gesungen werden muss. Also der Nervfaktor für Kemi ist hoch und man kann es ihm nicht verdenken. Es spielen eine Menge Leute eine Rolle. Da gibt es ein Mädchen, das Benisha heißt und Kemi mag Benisha sehr, sehr gern, traut es sich ihr aber nicht zu sagen. Es gibt den Klassenfiesling, wie so oft. Marco, der hat ein Gefolge, die Dreschke-Zwillinge, die treten immer zu dritt auf und wo sie auftreten, wird's unschön. Die Betreuer, wie gesagt, sind mit sich selbst beschäftigt. Es gibt einen wunderbaren Koch, riesengroß und im wahrsten Sinne des Wortes gewichtig. Auch so ein Beobachter vom Rand aus und eine Vertrauensfigur und sich selten, aber in den entscheidenden Momenten ab und an doch auch einmischt und zu dem Chemie gehen kann, wenn es gar zu schlimm wird. Denn es spitzt sich schon ganz schön zu, denn, und das ist die eigentliche Hauptfigur, da ist ja auch noch Jörg. Jörg ist prädestiniert dafür, zum Außenseiter zu werden. Er klickert wie ein Weltmeister den Zauberwürfel. Er zeichnet wunderbar, aber aus Erfahrung schon heimlich. Er ist liebenswürdig, begeisterungsfähig, sehr höflich, rennt mit einem uralten Rucksack durch die Gegend. Er hat ein großes Herz und riesengroße Ohren. Und damit ruft er die Marcos dieser Welt auf den Plan. Wie das ebenso ist, wenn Kinder, andere Kinder mobben wollen. Auch da gibt es überhaupt keinen Grund. Die suchen sich einen Auslöser und dann ist das Repertoire eigentlich bekannt. Hinterrücks drangsalieren, ausgrenzen, Angst machen, schubsen, Rucksack in den Dreck schmeißen. Genau das passiert auch Jörg und Kemi. Die beiden teilen sich eine Hütte, weil sie sind ja beide irgendwie Außenseiter. Kemi kriegt das mit, aber er traut sich einfach nicht, etwas dagegen zu unternehmen, denn er weiß ganz genau, wenn es Jörg nicht gäbe, wäre er selbst, Kemi, als Opfer dran. Jörg benutzt auch altmodische Wörter, sowas wie Pustekuchen und Pfoten waschen und da würde Kemi ihm gern sagen, sag das bloß nicht, denn wer so spricht, landet endgültig im Aus. Stattdessen sagt Kemi, Jörg ist wie alle eigen und wie alle anders. Er wird aber von den anderen nochmal andersiger gemacht, verstehst du? Das ist so ein typisches Chemiewort, andersiger. So ganz versteht man's nicht, aber es lohnt sich total, sich da reinzubegeben und Chemie zu folgen auf diesen Spuren seines Sprechens und Denkens, die übrigens auch ganz oft sehr magisch sind. Dann springen irgendwelche Einhörner durchs Gebüsch. Denn Chemie, der ja angeblich die Natur so ablehnt, lädt sie auch ganz schön auf mit seiner Fantasie nämlich. Und er schlägt sich auch sonst durchs Dickicht. Das wird besonders nachts deutlich, denn wenn alle schlafen, scharrt jemand an der Hüttentür. Das ist der Wolf. Der ist riesig. Er hat grässliche Zähne. Sein Atem stinkt. Seine Augen glimmen gelb. Und er sucht Kemi immer und immer wieder heim. Er macht ihm Angst. Übrigens ändert sich dann auch der Ton des Erzählens. Das ist wie angedeutet, ganz atemlos, überhaupt nicht mehr witzig, denn damit verrate ich sicherlich nicht zu viel. Der Wolf ist Kemis Angst. Spätestens hier kommen jetzt die Illustrationen von Regina Kehn ins Spiel. Diesen Wolf zum Beispiel, den setzt sie seitenfüllend ins Bild. Der sprengt die Hüttendecke. Der ist riesengroß. Der ist viel zu groß. Wo sonst Spucke aus dem Maul tropfen würde, tropft jetzt die Glühbirne. Dieser Wolf umschlingt das Stockbett, unten schläft Jörg, oben panikt Kemi. Und mit so einem Bild, von denen es viele gibt, auch ganz grandiose Landschaftsbilder, Stimmungsbilder, fängt sie sehr viel ein und schafft nochmal neue Räume von dem, was und wie Sascha Stanicic erzählt. Denn das ist voller Zuspitzungen in Worten und Bildern und es geht ja eben, wie gesagt, auch um sehr, sehr viel, um Mobbing, um eine Ferien- und Freundschaftsgeschichte, ums Ausgrenzen und wiederum auch Zusammenhalten. Es geht um Mutlosigkeit, Mut und Wut, die wächst übrigens bezeichnenderweise mit der Angst. Es geht um Veränderung und Selbstermächtigung und es geht um eine ganz große, kostbare Erkenntnis. Andersiger wird man gemacht. Aber anders sein, eigen sein, das ist ein kostbares Gut und ein Ziel, das man sich unbedingt erhalten sollte und bloß nicht von anderen austreiben lassen. All das ist also Wolf, ein großartiges Kinderbuch, eines, das sich über Grenzen hinwegsetzt, das die Erwachsenen außen vor hält, auch weil sie so sind, wie sie sind, und das vor allen Dingen die Kinder agieren und denken und verändern lässt und was sehr oft sehr witzig ist. Ganz am Schluss tritt nämlich nochmal so eine schräge Figur auf. Das ist die Försterin Beate und die liest den Kindern nochmal so richtig nach allen Regeln der Kunst die Naturschutzleviten. Da donnert sie also auf die staunende Gruppe ein und ganz am Schluss sagt sie, wer sie ist, nämlich Beate. Und so macht's auch Kemi. Dass Kemi Kemi heißt, verrät er tatsächlich erst im letzten Satz. Hat er sich eben bei Beate abgeschaut und direkt angewendet. Es ist cool, den eigenen Namen erst am Ende des Auftritts zu verraten. Es ist anders. Es ist umwerfend andersig. Und das tut allen gut. Jörg, Marco, Wolf, Beate, Kemi, dem Kinderroman als Kinderroman und natürlich allen Leserinnen und Lesern. Wieder eine ganz andere, anderige Art zu erzählen, wieder einen anderen, einen ganz eigenen Ton schlägt David Blum in seinem Jugendbuchdebüt Kollektorgang an. Der wurde am 7. Mai mit dem Peter-Hertling-Preis ausgezeichnet. Am Abend des 12. Mai erfuhr der Autor im Literaturhaus München noch eine Würdigung. Unter dem Titel »Vom Glück des Schreibens« stellte der Schauspieler Edgar Selge herausragende Debüts vor, mehr noch Debüts, die er ausgesucht hat, um mit ihnen eigenes Glück zu teilen und mit deren AutorInnen. Edgar Selge hat nämlich für seinen Bestseller »Hast du uns endlich gefunden« den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis der Stadt Fulda erhalten. Das Preisgeld hat er nun an zwei junge Autorinnen und zwei junge Autoren weitergegeben, einer davon David Blum mit Kollektorgang. Was alle, die an jenem Abend im Literaturhaus dabei waren, miterleben konnten, waren nicht nur Kostproben aus vier sehr ungewöhnlichen Debüts und natürlich die Möglichkeit, vier junge AutorInnen kennenzulernen. Das eigentliche Ereignis war, Edgar Selge beim Sprechen über Literatur zu lauschen, ihm beim Verfassen seiner Gedanken zuzuhören. Denn es waren oder sind literarische Antworten auf die Bücher ohne Bewertung, ohne Einordnung in beengende Schubladen, vielmehr ein Türöffner nach dem anderen zu neuen Denk- und Spürräumen. Was Literatur vermag, hat Edgar Selge einfach vorgemacht. Über Kollektorgang von David Blum sagte er, es ist ein Erzählrausch. Und das stimmt. Dieser knappe Roman, diese Erzählung ist ein vielschichtig komponiertes Porträt über Jugend, ein raffiniert inszeniertes, oft nur angedeutetes Porträt über soziale Milieus zur Nachwendezeit. Kollektorgang ist Flucht- und Freundschaftsgeschichte, eine Geschichte über Fremdenhass und rechte Radikalisierung. Es ist die Geschichte einer ersten Verliebtheit. Es ist ein Erzählrausch voller Sprünge, Brüche, Rückblenden, voll intensiver Sprachbilder. Es ist ein Mosaikausbruch, Stücken aus Splittern, dessen Bild sich, wenn überhaupt, erst nach und nach zu einem Ganzen fügt. Erzählt wird aus der Perspektive des 14-jährigen Mario, dem ein Messer in den Bauch gerammt wurde, und zwar das erste und einzige Mal, als er mutig genug war, Nein zu sagen, und der nun auf seinem Grabstein hockt und Revue passieren lässt, was geschehen ist. Mario, der tote Mario, erzählt von seiner Kindheit und Jugend, von den abwesenden Eltern, von der Trostlosigkeit der Platten der 1990er Jahre, von einem Kinderleben, das sich im Innenhof abgespielt hat, von vorsichtigen Zukunftsplänen. Mario sollte als einer der wenigen aus der Siedlung aufs Gymnasium gehen und von viel zu früh geplatzten Träumen rundherum. Wie man es sich vorstellt, wenn kurz vor dem Tod das Leben noch einmal an einem vorbeizieht, vorbeirauscht, ist auch die Sprache ungeheuer dicht sturzflutartig. trotz der rigorosen und oft verstörenden Bestandsaufnahme von Perspektivlosigkeit oder gerade ihr entgegen, sind die Worte von eigenwilliger Schönheit. Das klingt zum Beispiel so. Wir werfen das Laub in die Luft und laufen im Blätterregen aufeinander zu. Wir rennen durch rieselnde Flocken und kugeln uns durch den Schnee. Wir hängen wie die erste Maschinenladung des Jahres kopfüber von den Wäschestangen und unsere Jacken liegen fortgeworfen im Gras. So hätte es werden können, doch blieb uns nur ein Sommer, ein einziger Sommer. Vom Herbst über den Winter, vom Frühling zum Sommer, das sind die Verdichtungen, die David Blum vornimmt. Nebenbei lässt er Mario auch die Menschen beobachten, die da zum Friedhof kommen und Mario an seinem Grab besuchen. Die Eltern oder einige Freunde, sein alter Freund Stefan, der zum Verräter werden wird, ist immer wieder da. Marios bester Freund Reiko, ein hervorragender Boxer, der aus dem Krieg geflohen ist, bleibt fern. Abgeschoben, vermutet Hoffmann, Marios Grabnachbar, mit dem Mario sich gut unterhält, sobald der Friedhof wieder menschenleer ist. Die Geschichte ist also absurd und zugleich sehr nahbar. Sie spielt in einer ostdeutschen Plattenbausiedlung. Im Zentrum stehen die Freunde Stefan, Mario und Reiko. Reiko hat eine Schwester, Emma, in die Mario sich verliebt. Aber auch das bleibt nur ein vorsichtiger Anfang, denn es bleibt ja nur dieser einzige Sommer. Emma trägt am Handgelenk ein Tuch. Es ist das Halstuch der Mutter, die ermordet worden ist. Auch das ist ein Bruchstück, eine der angedeuteten Details. Die Jugendlichen, die Freunde, entdecken den titelgebenden Kollektorgang. Das ist ein Gang unterhalb der Plattenbausiedlung, der die einzelnen Hochhäuser miteinander verbindet. In diesem Kollektorgang verlaufen die ganzen Leitungen und Rohre, die für die Häuser gebraucht werden. Es ist also eine unterirdische Lebensader, ein riesiges, verzweigtes Gebiet, eine unglaubliche Landschaft, ein Ort der Freiheit und der Zuflucht für die Jugendlichen. Dort können sie träumen und sich bessere Zeiten ausmalen, bis Stefan, der beste Freund aus Kindertagen, den Ort verrät und die Nazis ihn entern, eine Gang von Neonazis. Diese Gang wird Angst und Schrecken verbreiten, Kinder ausnehmen, die Jugendlichen quälen und sie haben Reiko dazu auserkoren, ihn fertig zu machen, weil er Ausländer ist, weil er nicht dazugehören soll. Aber Reiko setzt sich zur Wehr meistens mit Worten und mit seinem Mut, wobei er ja zugleich noch so ein brillanter Boxer ist, bis sich die Auseinandersetzungen zuspitzen und ein Boxkampf ausgetragen wird, der wird zur Katastrophe führen. Reiko hat keinerlei Chance. Mario will ihm helfen und stirbt dabei. Wie schon in Weil von Martin Muser sind auch die Leben in Kollektorgang von vornherein auf Katastrophe ausgerichtet. Wie vorgezeichnet passiert, was passiert, das ist hart und unversöhnlich. Die Erzählperspektive ist fantastisch, hat Edgar Selge am 12. Mai im Literaturhaus gesagt, weil sie zeigt, dass der Tod auch nichts anderes ist als verschärftes Leben. Das ist ein bisschen wie bei Sartre oder wie bei Dante. Und gleichzeitig ist dieser Grabstein der Schreibtisch des Autors. Der sitzt da auch. Ja, so kann man eben auch über Literatur reden, indem man sich einlässt, indem man Gedankensprünge unternimmt und andere daran teilhaben lässt. Ganz am Ende ordnet David Blum übrigens sein Debüt noch historisch ein. Er macht es so behutsam, wie er auch sonst erzählt und Verbindungen herstellt. In seiner Anmerkung erinnert er an Johann Wilhelm Ruckeli Trollmann, der 1907 geboren wurde, ein Spitzensportler war, ein deutscher Faustkämpfer und aber als solcher drangsaliert wurde, weil er so tänzelnd spielte, so trickreich, so wie das eben auch Reiko dann im Buch machen wird. Das lohnt sich unbedingt noch nachzulesen, diese kurze, knappe Erinnerung an Trollmann, der während des Dritten Reiches dann auch umgebracht wurde. Was ist dieser Hinweis noch? Er ist, so könnte man sagen, ein Hinweis auf das Phänomen Gewalt vielleicht. Gewalt könnte dann wie ein Kollektorgang sein, etwas Unterirdisches, weit verzweigt, die leider wichtigste Verbindung zwischen den Menschen. Auch die Anmerkung ist ein Mosaikstein mehr in einem Bild, einem erzählten Bild, das unvollendet bleibt und bleiben muss, weil alles andere unglaubwürdig wäre, zu eng, zu festlegend in diesem beeindruckenden literarischen Debüt. Oder wie David Blum in der vorletzten Szene schreibt, unter welch düsterem Himmel ruhe ich, unter welch düsterem Himmel bin ich erwacht, wozu noch erzählen, wozu weitermachen, wozu, warum, weil. Weil erzählen und weitermachen eins sein können. Und damit komme ich zum Sachbuch. Und da gibt es ja bei den literarischen Kinder- und Jugendbuchverlagen vor allen Dingen zwei, die sich um diese Rubrik, um diese Sparte seit vielen, vielen Jahren sehr verdient machen, immer wieder Neues ausprobieren, nämlich der Gerstenberg Verlag und Beels und Gehlberg. Dieses Mal habe ich ein Buch aus dem Gerstenberg Verlag ausgesucht, Am Meer, die Welt der Küste heißt es. Geschrieben hat Judith Homoki, Martin Hake ist der Illustrator. Das Ganze ist für LeserInnen und BetrachterInnen ab 8 Jahren, denn dieses großformatige Wimmelsachbuch ist prächtig illustriert. Es gibt Bildtafeln und Küstenkarten, es ist eine Augenweide und eine Fundgrube, eine Schatzkiste an Informationen, sogar legendäre Piratinnen kommen vor. So viel zum Thema Schatzkiste. Es geht um die Welt der Küste, so heißt auch der Untertitel. Es werden Fragen gestellt und spannend und kenntnisreich beantwortet. Also, warum gibt es Ebbe und Flut? Wie sieht die Welt der Küste aus und welche Tiere und Pflanzen gibt es dort? Wir können eine Kapitänsstube von innen bestaunen, erfahren, welche Tätowierungen bei den Seeleuten besonders hoch im Kurs standen und warum, nämlich nicht nur zur Zierde, sondern zum Schutz. Aber Glaube und Seemannsgarn liegen eben nah beieinander. Das Image der Seefahrer und Seefahrerinnen spielt natürlich immer auch eine Rolle. Wir erfahren, wann Menschen begonnen haben, baden zu gehen, also das Meer nicht nur als Nahrungsquelle oder Transportweg zu erleben und zu befahren, damit auch als Gefahr wahrzunehmen, sondern als Vergnügen, als wunderbaren Ort, um sich zu erholen. Apropos Vergnügen. Nervenkitzel ist natürlich auch ein großes Vergnügen und deshalb kommen folgerichtig auch Seeungeheuer vor, die da angeblich unter Wasser ihr Unwesen getrieben haben. Sie kommen ins Spiel und damit ins Buch. Die Drachen, Wasserschweine, Meeresschlangen, die Riesenkraken. Das ist schönstes Seemannsgarn für Landratten vor allem. Und dient einmal mehr dem Image der Seefahrer, denn das waren und sind echte Abenteurer. Mir gefällt besonders diese Mischung aus Fakten und Geschichten. Das Buch ist doppelseitig gedacht und so erfahren wir von Anfang an von der Entstehung der Kontinente und landen aber auch bei aktuellen Problemen, zum Beispiel dem Klimawandel. Wir setzen uns mit der Hoffnung der Auswanderer aus dem 19. Jahrhundert auseinander, die von einem besseren Leben träumten. Natürlich wird nicht jedes Thema gleichermaßen vertieft, das ist ja gar nicht möglich, aber es wird eben ganz, ganz viel angesprochen und so ist es eine Reise, ein Abenteuer über Küsten, Häfen, Hafen, Städte von Ozean zu Ozean, einmal um den Globus, von Senegal bis Shanghai, von der Riviera bis in die Arktis. Und noch etwas sehr Besonderes ist, dass das Meer mit seinen Stimmungen, Düften, Geräuschen, mit dem Salz in der Luft, dem Kreischen der Möwen, dem Heulen der Stürme, dem so eigenen Licht und diesem Blau des Meeres und des Himmels, tatsächlich zu schmecken, zu sehen, zu riechen, zu fühlen ist. Und auch das ist dem AutorInnen- und Illustratoren-Duo eine Doppelseite wert, dass das alles natürlich auch eine Inspirationsquelle war und ist für KünstlerInnen. Und da schließt sich dann der Kreis. Und am Ende bleibt eigentlich nur noch ein Wunsch offen. Leinen los und ab ans Meer. Das war's für heute. Das war die 62. Folge von Freigeistern. Das war ein weiteres Lesen und Lesen lassen. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Der nächste Freigeistern-Donnerstag ist dann der 8. Juni. Dann hören wir uns wieder mit dem nächsten Freigeistern-Gespräch. Ich freue mich darauf und ich freue mich schon wieder ganz besonders und wie immer auf euch. Bis dahin wünsche ich euch andere Bücher, anderige Bücher, anderigere Bücher. Man kann das ja schließlich auch als Steigerung lesen. Und ich wünsche euch das Glück des Lesens. Tschüss!